Ja, es gibt vieles in unserem Leben, von dem lassen wir uns bestimmen. Beispielsweise von Gesetzen, und das ist auch sehr gut so. Auch können wir nicht bestimmen, wann der Bus fährt. Wenn wir zu spät an der Haltestelle sind, dann können wir vielleicht dem Bus höchstens noch hinterherwinken. Also der Fahrplan des Busses bestimmt uns irgendwo. Oder auch und in richtiger Weise der Ehepartner oder die Familie. Und das wechselt sich dann auch ab. Mal bestimmt der, mal der. So ganz im Sinne, der Mann hat die Hosen an, aber die Frau sagt welche. Oder lassen Sie sich manchmal von der Angst bestimmen? Von Sorgen, große Schwierigkeiten im Leben, die uns umtreiben. Ja, wenn ich Ängste habe, wenn ich in Schwierigkeiten bin, große Herausforderungen, dann bin ich so der Typ, gar nicht mehr gesprächig. Eigentlich sonst gesprächig, aber dann gar nicht mehr, mehr zurückgezogen, ruhig. Man merkt mir das dann auch schnell an. Wie ist das bei Ihnen? Wie äußert sich das? Oder dann, wenn Ärger uns bestimmt, dann sind wir viel direkter zum Gegenüber, zackig im Ton. Ja, wir sehen, wir lassen uns von vielem bestimmen. Aber wir als Christen, wir sollen uns von ganz gewissen und wichtigen Dingen besonders bestimmen lassen. Und deshalb das Thema heute Morgen, lass dich bestimmen. Lass dich bestimmen. Ja, und von was? Das werden wir nun gemeinsam auch gleich sehen. Es gibt ja im Leben Gutes und eben auch weniger Gutes, von was wir uns bestimmen lassen. Und es soll um zwei gute Dinge gehen, die uns bestimmen sollen. Und da liegt uns zugrunde der gelesene Text von Markus aus Galater 5 ab Vers 13. Und zunächst werden wir uns kurz einfach mit diesen Empfängern des Briefes beschäftigen, die gläubigen Galater. Die hatten nämlich große Widerstände in ihrem Glaubensleben, große Nöte. Sie waren angefochten, und zwar so richtig, wegen denen, die nach dem Gesetz geeifert haben. Sie hielten da gar nichts, diese Eiferer, vom Evangelium der Gnade, das dem Paulus ja vom Herrn selbst anvertraut wurde. Sie machten keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Empfängern in der Bibel. Die wollten die Beschneidung am Fleisch und andere Gesetzesartikel des mosaischen Gesetzes diesen Gläubigen aufzwingen. Und Paulus hingegen, er hat ja gegengesteuert und sie darüber belehrt, dass sie in der Gnade des Christus berufen sind. Denn jetzt ist das Gnadenzeitalter der Leibesgemeinde. Er zeigte ihnen auf, dass sie den Geist Gottes aus Glauben erhielten, getrennt vom Gesetz Mose. Sie stehen nicht unter dem Gesetz, sie sind völlig frei davon. Christus hat sie frei gemacht. Auch wissen wir, dass Gottes Geist der Geist der Freiheit ist. Und dieser Geist der Freiheit, er ist in uns, in den Gläubigen, bleibend. Ein Merkmal der Glieder am Leib Christi. Der Geist der Freiheit ist bleibend in uns. Wir sind frei. Ist das nicht herrlich, frei zu sein? Das heißt, wir dürfen jetzt alles, was uns beklemmt, einfach dem Herrn ablegen. Paulus, er rief dazu auf, lasst euch nicht bestimmen von denen, die kontroverse Dinge lehren. Galater 5, Vers 1. Galater 5, Vers 1. Das lesen wir gemeinsam. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Ja, diese eigentlich freien Galater, sie ließen sich bestimmen von diesen Gesetzeseiferern. Sie ließen sich bestimmen von Druck. Aber Paulus bezeugte stets, Christus hat euch, hat uns frei gemacht. Stehst du vielleicht unter Druck im Leben, weil vielleicht jemand dir irgendwelche Gesetze aufzwingen will? Du bist frei. Das sagt Paulus uns hier ganz deutlich. Du bist frei. Und nun ist es natürlich wichtig, und Paulus kommt ja auch dazu in unserem Text, dass wir diese Freiheit, die wir bekommen haben, dass wir diese richtig nutzen und nicht das Falsche damit oder in ihr tun. Mit ihr keineswegs fleischlich, sondern wahrhaft geistlich zu leben. Geistlich damit umzugehen, mit dieser Freiheit. Warum sollen wir das tun? Weil wir dank und in Christus, das ist mir persönlich einfach so wichtig, auch für mein Leben, weil wir dank und in Christus schon heute, die wir hier sitzen, mitversetzt sind in die himmlischen Örter in Christus zu Rechten Gottes. Du, wir alle sind der Stellung nach zu Rechten Gottes mitversetzt. Das ist ein Fakt. Und weil das schon Tatsache ist, wollen wir doch geistlich leben und diese Freiheit auch richtig nutzen. Erreichen brauchen wir vom Prinzip eigentlich nichts. Wir dürfen so leben, weil wir schon so sind. Das löst von Krampf, von Beklemmung, von Zwängen. Wir sind frei. Und so schreibt der Apostel dann in Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Dient einander durch die Liebe. Ja, freie Menschen, das sind wir. Übrigens auch in unserer Beziehung zu Gott. Wenn wir daran denken, wie das im Alten Testament war, der Hohepriester, der da einmal im Jahr hinter den Vorhang durfte. Ich weiß nicht, wie es ihm zumute war, als er dort nach hinten konnte. Das muss gewaltig gewesen sein. Wir sind frei in der Beziehung zu Gott. Wir haben immerwährend freien Zutritt zum Thron Gottes. Stellen Sie sich das einmal vor. Ja, die uns um seiner Liebe willen zuteil gewordene Gnade, die hat uns diese Freiheit eröffnet. Und diese Liebe und Gnade, diese wollen wir ausleben. Schließlich ist unser Verhältnis zu Gott ist nicht durch Vorschriften geregelt, in keinster Weise, sondern umhüllt oder vielleicht noch besser ausgedrückt, einfach durchtränkt von Gottes tiefer, unbeschreiblicher Liebe. Ja, und leider wird diese Liebe und Freiheit manchmal missbraucht. Vielleicht kennen Sie das aus Ihrem Leben, ich kenne das sehr gut. Vielleicht erwischen wir uns dabei und manchmal, da tolerieren wir vielleicht Dinge, Sünden, die eigentlich nicht gut sind. Wir wollen doch Gottes Gnade eben nicht ausnutzen. Und was das bedeuten würde, wenn wir es ausnutzen, ist es eigentlich nichts anderes. Es wäre unserem Stand als Auserwählte, Heilige und Geliebte Gottes nichts anderes als komplett entgegenstehend. Vergleiche hinken ja immer so ein bisschen, aber Eltern sagen doch oft zu ihren Kindern, solange du noch unter unserem Dach lebst, lebst du nach unseren Gepflogenheiten. Ja, und was sind wir? Wir haben das Privileg, Kinder Gottes zu sein. Wir sind Hausgenossen Gottes. Ich habe es schon einmal erwähnt, weder Knecht noch sonst irgendein Titel ist so persönlich und nah wie ein Kind. Das gilt uns als Leib Christi. Wir sind Kinder Gottes, meine Lieben, Hausgenossen Gottes. Wissen wir, was das bedeutet? Und so sollen wir doch leben, wie Gott es sich wünscht für uns. Und deshalb, meine Lieben, ermahnt Paulus, die Freiheit nicht zu einem Anlass für das Fleisch werden zu lassen. Er sagt gleichzeitig, wie wir miteinander umgehen sollen, auch untereinander, nämlich durch und durch von Liebe geprägt. Und somit sind wir beim ersten Punkt heute Morgen. Lass dich von der Liebe bestimmen. Lass dich von der Liebe bestimmen. Ja, was wir aus Liebe tun, das gefällt unserem Gott. Warum ist das so? Weil die Liebe entspricht ja ganz zu 100% seinem Wesen. Und die Liebe, sie sucht nicht das Ihre, sie sucht konsequent das des Anderen. Dient einander durch die Liebe. Sie versucht stets, dem Anderen zu gefallen, durchwegs. Und nochmals, unser Verhältnis zu Gott ist nicht durch Vorschriften geregelt. Es ist durchtränkt von seiner Liebe. Er sagt nicht, nur bei Bürozeiten kannst du bei uns vorsprechen. Nein, er sagt, komme wann du willst und ich freue mich. Gott hat immer Zeit für uns. Ich habe neulich ein Buch auf meinem Schreibtisch gehabt, also mehrere, und eines habe ich gelesen, ein relativ kurzes Buch, neu erschienen beim CV Dillenburg, eine Geschichte einer Familie, und die haben ein behindertes Kind bekommen. Und sie beschreibt das, diese Frau beschreibt das, weil sie anderen, die so etwas erleben, Mut machen möchte. Und das Buch, das hat mich echt getroffen. Sie schreibt, dass sie sehr glücklich verheiratet war zu diesem Zeitpunkt, heute immer noch ist natürlich, aber sie berichtet aus der Vergangenheit. Und sie berichtet von der Erwartung eines Jungen. Doch eines Tages, als sie im Krankenhaus war, das hat sie schon eigenartig empfunden, dass die Frauenärztin gesagt hat, sie solle doch bitte noch ins Krankenhaus fahren, es sei alles in Ordnung, aber einfach zur Sicherheit. Und da hatte sie schon etwas Bedenken, was das jetzt soll. Und im Krankenhaus, in diesem Raum, wo sie war, da kamen plötzlich ein Arzt nach dem anderen kam herein. Die haben das alle untersucht und waren teilweise etwas aufgelöst. Sie haben festgestellt, dass dieser Junge im Mutterleib keine Arme hat und die Beine viel zu kurz sind. Und das hat diese Frau, die beschreibt dann diese Kämpfe, die sie hatte im Glaubensleben. Sie hat Gott im Gebet gefragt, ob er sie überhaupt noch liebe. Liebst du mich überhaupt, dass mir so etwas widerfahren muss? Kurz darauf, auf diese Frage, die sie Gott gestellt hat, da hat sie eine Nachricht erhalten. Und diese Nachricht hat sie erhalten von einer Person, die kennen sie nicht, also eine unbekannte Person. Und Gott hat ihr folgende, dieser unbekannten Person, Zeilen auf das Herz gelegt. Sie hat geschrieben, ich habe Wohlgefallen an dir, meine Tochter. Meine Liebe ist keine flüchtige Liebe. Sie ist für dich da in Stunden der Freude und sie ist für dich da, obwohl dein Herz voller Traurigkeit und Verzweiflung ist. Habe Vertrauen, ich bitte dich, meine Tochter, schau auf zu mir, schau in mein Angesicht, das voller Güte und Liebe für dich ist. Ich will dir helfen und ich will dich stärken. Dein Sohn ist in meiner Hand, ich liebe dich, meine Tochter. Mal so weit, wir kommen dann nochmals auf diese Geschichte zurück. Wenn wir nun die Zeilen aus Philipper 2 lesen, dann passt doch das einfach so wunderbar. Da schreibt Paulus, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinne seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Gott ist für dich da in Stunden der Freude, aber er ist auch für dich da in den anderen. Gott hat diese Frau mit dieser schlimmen Nachricht des Kindes stets im Blick gehabt. Er hat sie nicht übersehen. Und er hat eine andere Person gebraucht. Gott übersieht dich nicht in den Menschenmassen. Er ist ein Gott, der dich sieht, ganz persönlich. Und die Gesinnung Christi ist nichts aus Selbstsucht, oder wir können auch sagen, nichts aus Ehrgeiz. Immer besser dastehen als der andere, dieses Wollen. Und da können wir ja dann auch so richtig verbissen sein drin. Vielmehr sollten wir dem anderen helfen, voranzukommen im Leben, als uns selber, eben in dieser Verbissenheit. Sehen wir unser Gegenüber auch in den Massen? In den Massen von Menschen, in den Massen von Arbeit, im ganzen Programm, das wir abspulen, in den Massen von Sorgen, sehen wir unser Gegenüber mit allen Dingen, Nöten und Dinge, die da sind. Ich kenne es aus meinem Leben im Missionswerk, man hat manchmal wirklich genug zu tun und man lebt da in der Routine und eigentlich so richtig beachtet ich manchmal mein Gegenüber gar nicht. Das ist so die Routine des Alltags, von lauter Massen von Dingen. Gott und sein Sohn, sie sehen den Einzelnen und sie sind stets darauf ausgerichtet. Und meine Lieben, wenn Gott das hier in Philipper 2 von uns möchte, dann ist es ja klar, dass Gott das zu 100% lebt und ist und genauso sein Sohn. Die sind zu 100% auf den anderen ausgerichtet. Gott hat die Not dieser Frau gesehen und eine andere mobilisiert, ihr eine Nachricht zu senden. Die Liebe Gottes finden wir auch hier in Philipper 2. Alles, was er sich von uns hier wünscht, das leben er und sein Sohn in Vollkommenheit aus. Ja, und dann in Vers 14, Galater 5, weil Gott will, dass wir uns von dieser Liebe, um das geht es ja, wir sollen uns von dieser Liebe Gottes bestimmen lassen und dementsprechend leben wir ja dann auch so. Und Paulus, er begründet dann diesen Dienst in der Liebe, er sagt, das gesamte Wort erfüllt sich in dem einen Satz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und da müssen wir aufpassen, nicht, dass dieses Gesetz dir und mir, uns im Gnadenzeitalter der Leibesgemeinde, ist das nicht als Gesetz gegeben, in diesem Sinne, dass wir auf etwas hinarbeiten und erreichen. Aber es geht darum, wir erfüllen den geistlichen Gehalt dieses Gesetzes, wenn wir in der Liebe wandeln. Wir erfüllen den geistlichen Gehalt davon. Und die Liebe, sie bewirkt dem Nächsten nichts, aber auch gar nichts Böses. Und folglich ist die Liebe die Vervollständigung des Gesetzes. Es geht also nicht darum, dass wir irgendeinen Gipfelpunkt noch anstreben, das ist ganz wichtig. Es geht nicht um das wäre Werksgerechtigkeit. Wir sind schon zu 100% gerecht gemacht in Christus und wir sind zu Rechten Gottes mitversetzt. Den Nächsten lieben bedeutet auch, dass wir unter uns natürlich sowieso am Leib Christi, in der Gemeinde, dass wir uns lieben und immer sagen, seine, deine, eure Bedürfnisse zuallererst. Egal, was diese Person mitbringt aus ihrem Hintergrund, politische Meinungen oder was auch immer, das zählt nicht. Die Bedürfnisse vom anderen zählen. Auch Stärken und Schwächen, also da wird man ja manchmal ungeduldig, wenn man jemandem etwas erklären muss und der versteht das nicht gerade, gilt nicht. Seine Bedürfnisse, also gegenseitig, immer die des anderen. Ja, und wenn wir in Christus wandeln, leben in seiner Gesinnung, in dieser Gesinnung, dieser Liebe, dann sind wir eigentlich in einer Art und Weise leben wir in der Vollendung. Natürlich, das kommt alles erst, aber von dem, was dann das mit sich bringt, nämlich eben dieser Wandel in der Liebe. Ja, und dieser behinderte Junge, als der dann ein bisschen größer wurde, das hat mich auch also richtig angesprochen, erzählte eines Tages seiner Mutter, ich weiß nicht, der war einige Jahre alt, noch sehr, sehr klein, er habe von Jesus geträumt. Die Mutter hatte immer noch Mühe damit, dass ihr Sohn so eingeschränkt sein muss. Sie klammerte sich übrigens an alle Strohhalme. Die besuchten Heilungsgottesdienste, einen nach dem anderen, aber keiner hat etwas gebracht. Sie war richtig am Boden. Als der Junge das sagte, dass er von Jesus geträumt habe, da hat die Mutter sofort gehofft, er habe ihr Arme und Beine versprochen in diesem Traum. Und sie fragte dann, was hat Jesus zu dir gesagt? Was hat er gesagt? Und der Junge sagte, nichts. Nichts hat er gesagt. Ich habe ihm alles gesagt. Und da hat die Mutter gesagt, ja, und was hat er geantwortet? Was hat er dir dann auf deine Dinge gesagt, die du ihm genannt hast? Und der Junge sagte, Jesus habe gesagt, er sagt es seinem Vater. Die Mutter war dann sichtlich enttäuscht. Ist das alles? Und der Junge sagte, ja, er weiß es jetzt. Und das ist das Allerwichtigste, dass Gott das weiß. Und dieser Junge, er wusste sich somit von Gott zu 100% geliebt. Er wusste sich bei ihm geborgen. Im Übrigen, er war dann im Unterricht in der Schule, sehr intelligent übrigens, glaube ich Gymnasium, wenn ich mich richtig erinnere. Und da haben die Lehrer ihm dann den Schülern eine Aufgabe gegeben und gesagt, also gewisse Eigenschaften des Lebens genannt oder des eigenen Charakters und des Könnens, und die Schüler mussten sich selber bewerten mit einer Note von 1 bis 10. Er war der Einzige in der ganzen Klasse, der sich überall eine volle 10 gab. Ja, Gott, er weiß um alle deine Belange. Er weiß darum, wenn du heute Morgen wieder laut geworden bist. Ja, das geht mir manchmal so, heute nicht. Wenn du heute Morgen wieder laut geworden bist, er weiß es. Er weiß auch, wenn wir das Gebet am Morgen wieder einmal nicht gemacht haben, das weiß er auch. Und wenn wir dann vielleicht denken, Gott schüttelt schon früh am Morgen wieder den Kopf, nein. Diese Mutter schrieb dann folgende Zeilen noch dazu bezüglich den Punkten. Gott gibt jedem von uns 10 Punkte. Er liebt uns, ohne dass wir irgendetwas getan haben. Die Frau hat dann gesagt, mein Herz ist voller Liebe für meinen Sohn, wenn er am Morgen aufwacht. Ich will wissen, wie es ihm geht. Ich frage ihn, wie es ihm geht und freue mich, wenn er sagt, gut. Mich interessiert es, wie gut er geschlafen hat. Und so ist es auch mit Gott. Er ist unglaublich interessiert an einem jeden von uns. Das ist die bedingungslose Liebe Gottes. Ein jeder von uns kriegt von ihm in allem 10 Punkte in Christus, unserem Herrn. Ja, und in dieser Liebe zu leben, mit diesem Bewusstsein, um das geht es. Sind wir auch so ausgerichtet auf unsere Mitgeschwister? Freuen wir uns über die anderen, wenn es ihnen gut geht? Ja, es heißt natürlich nun für uns, dass wir uns von dieser Liebe Gottes bestimmen lassen, jeden Tag. Und auch in ihr Leben, in dieser Liebe, die das Kostbarste nicht verschont hat. Er hat sein Kostbarstes gegeben, seinen Sohn. Was gibst du deinem Gegenüber? Nachsicht? Sanftmut? Ein Kompliment? Ein Mutmacher? Ja, auch wir sollten demnach, da ja die Liebe Gottes unser ganzes Leben tränkt, sollten wir alle untereinander 10 Punkte verteilen. Wir sollten jedem gegenseitig auch 10 Punkte geben. Aber wenn wir natürlich meinen, und ich meine genauso mich, ich wahrscheinlich zuallererst, immer die eigene Meinung durchdrücken zu müssen oder zu ellbögeln, damit das eigene Ich zur Geltung kommt, das ist für die Gemeinde nicht gut. Markus hat gelesen hier in unserem Text, es ist für die Gemeinde nicht gut. Wir kommen gleich noch drauf. Was passiert, wenn wir so leben, wenn alle so leben würden? Es gibt Zerrüttung, Spaltung, man ist uneins. Wenn keiner nachsichtig ist, es funktioniert nicht, unmöglich. Und Paulus nennt es daneben, Vers 15, wenn ihr euch aber beißt und fresst. Bei diesen Worten musste ich innehalten, aber es ist wirklich so. Wenn ihr euch gegenseitig beißt und fresst, ich glaube, das müssen wir gar nicht näher erläutern, diese beiden Worte, sie sprechen Bände. Lassen wir uns von dieser gewaltigen Liebe Gottes bestimmen und nicht von gesellschaftsspaltenden Themen, meine Lieben. Er weiß um deine, er weiß um meine Wünsche, er weiß, was du brauchst, er weiß, was ich brauche. Daraufhin nun, nach Vers 15, da sagt Paulus dann, darum, weil wir eben nicht nach dem Fleisch leben sollen. Dieses Beißen und Fressen hat bei uns keinen Platz. Darum, und das ist der zweite Punkt, lass dich von Gottes Geist bestimmen. Lass dich vom Geist Gottes bestimmen. Galater 5, Vers 16. Ich sage aber, oder eine andere Übersetzung, andere sagen, darum sage ich, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wandeln, oder wir können eben auch sagen, lass dich von ihm bestimmen. Und das klingt vielleicht so leicht, nicht wahr? Das klingt ja so leicht. Ja, wir lassen uns von ihm bestimmen. Der Realität begegnen wir im nächsten Vers. Das Fleisch gelüstet gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Schon sind wir vor einer riesigen Herausforderung. Diese beiden widerstreben einander. Das heißt, wir tun nicht das, was wir wollen. Zeigt, der Wille ist schwach. Vielleicht kennst du das aus deinem Alltag. Immer wieder bittest du, dass Gott dich von etwas frei macht. Und immer wieder nimmst du es dir neu vor. Das kann so zermürbend sein. Und dann wieder und wieder und wieder. Anders ausgedrückt können wir auch sagen, der Charakter des Geistes ist Friede und Liebe. Der Charakter des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Warum ist das so? Das Fleisch kann sich nicht unterordnen. Das Fleisch kann sich Gott nicht unterordnen. Und nun, wie meistern wir diese Herausforderung? Wie lösen wir diesen Konflikt? Indem wir uns ausschließlich vom Geist Gottes bestimmen lassen. Das ist die Anweisung des Herrn Jesus, die wir beachten sollen. Bestimmen lassen heißt, zum Beispiel in den Angelegenheiten des Alltags Gott machen zu lassen, dem Geist Gottes die Lebensführung abzugeben, intensive Gemeinschaft mit unserem Herrn zu haben, das zu suchen, was droben ist. Wir hatten die Jugendkonferenz vor einer Woche in Rehe, da hat Mike Leister, der da Gastreferent war und bei uns mitgemacht hat, hat immer wieder gesagt, woran hängt dein Herz? Das Herz ist das Problem. Von was lassen wir uns bestimmen? An was hängt unser Herz? Alle Aufgaben zu Hause, im Garten, im Geschäft gilt es zu seiner Verherrlichung zu machen, zur Auferbauung des Leibes Christi, falsche Gedanken im Gehorsam gefangen zu nehmen Und das kann auch bedeuten, einfach durchzuatmen. Ich muss mich beispielsweise nicht bei jedem Widerstand wieder neu aufregen. Es heißt, bewusst mit den eigenen Belangen einen Schritt zurückzumachen. Täglich ernähren mit der Bibel und auch mit der köstlichen Lehre des Apostels Paulus. In der Liebe und in der Erwartung zu leben. Und bestimmen lassen heißt dann auch weiter, aus diesem Geist zu leben. Und meine Lieben, was wir hier im Text sehen, Galater 5, ist, das ist ein ganz wichtiger Fakt. Das eine schließt das andere komplett aus. Entweder bestimmt mich der Geist Gottes oder aber menschliches Bemühen und all das ganze Versagen. Es gibt also nur entweder oder. Behandeln wir mal das Entweder. Davon schreibt Paulus in unserem Text in den Versen 19 bis 21. Er nennt Auswirkungen davon, wenn wir uns vom Fleisch bestimmen lassen. Und das lesen wir gemäß Hoffnung für alle. Verse 19 bis 20 lese ich aus der Hoffnung für alle. Gebt ihr dagegen euren alten Menschen bzw. eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben, ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Und dann das Oder, das war das Entweder. Das Oder, die Frucht des Geistes wird erkennbar. Oder anders gesagt, die Auswirkungen davon, wenn wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen. Und das ist der dritte Punkt. Auswirkungen, wenn der Geist dein Leben bestimmt. Auswirkungen, wenn der Geist dein Leben bestimmt. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und meine Lieben, das sind nicht mehrere Früchte, sondern das ist eine Frucht, eine ganze Frucht des Geistes, ein Paket. Der Geist Gottes, er bringt eine köstliche und saftige Frucht in den Gläubigen hervor. Und das können wir nicht fleischlich erzwingen. Das geht nicht. Es ist die Frucht des Geistes. Frucht ist das natürliche Produkt, wenn ein Apfelbaum zum Beispiel wächst und dann Frucht hervorbringt. Ja, und wenn der Geist dann Frucht in uns gebracht hat, dann hat Christus in uns Gestalt gewonnen. Dann bringen wir auch Frucht für unsere Mitmenschen, logisch auch für Gott. Dann sind wir ein Brief Christi, wie Paulus das sagt in 2. Korinther 3, Vers 3, in welchem andere Menschen an unserem Leben lesen und diese Wahrheiten erkennen können. Christus erkennen können anhand unseres Lebens. Es ist gut möglich, dass dein Leben die beste Predigt ist, die ein anderer jemals auf dieser Erde liest oder sieht. Mögen alle unsere Herzensanliegen und Werke vom Feinsten sein, Frucht des Geistes nämlich. Wie sieht diese Frucht nun konkret aus? Diese Liebe, die anderen wieder Freude und Trost und Erquickung schenkt. Diese Liebe, wie finden Sie beispielsweise bei einem Philemon? Die Freude, die uns gegenseitig bestärkt, auch in schwierigen, bedrängenden Situationen. Erinnern wir uns an Nehemia. Unter größten Anfechtungen sagte er, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Dieser kostbare Friede, der trotz neuen Gesetzen des Staates den Gemütszustand in Ruhe bewahren kann, wie bei einem Daniel, der einfach sein Gebetsleben ganz so weiterlebte wie zuvor. der Friede. Oder diese Geduld, die auch ausdauernd ist, wie bei einem David, der sein Königtum verheißen bekommen hat und dann noch so richtig unten durch musste, durch Verfolgung und Nöte und fast noch umgebracht worden wäre. 20 Jahre lang hat er gewartet, bis er König wurde. Die Freundlichkeit, die Josef an den Tag legte, als seine Brüder Angst hatten. Die Freundlichkeit trotz dem Wissen der vergangenen Gemeinheiten der Brüder. Die Güte des Barnabas, meine Lieben, die trotz allem, was Paulus in seinem alten Leben zuvor tat, ihm die Türe geöffnet hat, ihn aufgenommen hat, während die anderen Angst davor hatten. Später erweist sich seine Güte auch bei Johannes Markus, der sich ja einfach elegant von der ersten Missionsreise distanziert hat. Die Treue, wie die 84-jährige verwitwete Hanna, die mit Fasten und Beten Tag und Nacht Gott diente und sie wich nicht vom Tempel. Trotz ihres menschlich gesehen eigentlich trostlosen Lebens. Die Sanftmut von Mose, das ist uns bekannt, der zuvor noch den Ägypter erschlug und später als sanftmütigster Mann bezeichnet wurde. So trat er für sein Volk ein vor Gott, immer wieder neu, obwohl das so halsstarrig und ungehorsam war. Die Selbstbeherrschung des Samuel, als er sein Richteramt niederlegte, da hat er bezeugt, dass er sich nichts hat zu Schulden lassen kommen. Sie wissen, was ich meine. Er habe keine Bestechungsgelder angenommen. Das ist wie bei einem Profisportler, der hält sich von allem fern, was für ihn nicht förderlich ist. Selbstbeherrschung heißt, einen festen Stand zu haben und uns dann auf das Wesentliche zu konzentrieren. Auch suchen wir dabei stets die Angelegenheiten rund um Christus. Meine Lieben, diese Beispiele, die wir hier nannten, das sind alles Menschen wie Sie und ich. Der Geist macht es möglich. Gott macht es auch in unserem Leben möglich. Gewaltig ist im Übrigen, wenn wir Jesus Christus betrachten, hier auf der Erde, da hat er diese Frucht des Geistes ja im Vollmaß gelebt, das kam im Vollmaß zum Vorschein. Sein ganzes Leben war davon geprägt. Aber das können wir auch noch etwas herunterbrechen, wenn wir an die Stunden am Kreuz denken. Diese wenigen Stunden, sage ich jetzt mal im Verhältnis zu seinem Leben auf der Erde, die Liebe, die das Kostbarste lässt für die anderen, das eigene Leben. Und dann dieser Friede. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er schaffte Frieden zwischen Gott und Mensch. Diese Selbstbeherrschung Jesu, er stieg nicht einfach vom Kreuz herunter, als er dazu provoziert wurde. Die Sanftmut mit all den sündigen Menschen, er bat für sie um Vergebung in den Todesstunden. Das Volk stand da und schaute zu. Die Obersten haben gespottet über ihn. Andere habe er gerettet, soll er sich doch jetzt selber retten? Viele schüttelten den Kopf. Verspottet haben ihn auch die Kriegsknechte. Rette dich selbst, sagen sie. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und diese Milde gegenüber den Menschen, das ist gar nicht in Worte zu fassen. Jesus geriet nicht in Zorn. Trotz menschlich gesehen heftigsten Kränkungen, die er eigentlich da erfahren hat. Er blieb ruhig, er war stets wohlwollend, eben sanftmütig. Seine Güte vergoss er doch durch sein Blut am Kreuz. Für alle Menschen ist dieses Blut geflossen. Und er hatte sogar noch in diesen schwierigen Stunden seine Mutter im Blick, die Maria, und hat ihr das Leben danach organisiert. Christus ist Freundlichkeit Gottes in Person, meine Lieben. Titus 3, Vers 4. Die Freundlichkeit Gottes in Person. Als Christus kam, erschien die Freundlichkeit Gottes und er starb für alle Menschen. Christus hat alles erduldet, geduldig getragen, wegen der vor ihm liegenden Freude, Hebräer 12. Oder denken wir an seine Geduld, als da noch sein eigenes Gewand geteilt wurde, er das alles sah und die das Los darüber warfen. Oder als gewisse gesagt haben, er hat auf Gott vertraut, dann soll doch dieser Gott ihm jetzt helfen. Der sündlose Mensch wurde mit Räubern gekreuzigt und somit ihnen gleichgemacht. Es gibt keine größere Ungerechtigkeit menschlich gesehen als das. Wir würden doch auf den Putz hauen. Die Ungerechtigkeit im Höchstmaß ist das. Aber er blieb geduldig. Treu hat er in alledem ausgeharrt. Vor seinem Tod befahl er in seiner Treue seinem Vater den Geist an. Ja, nun bei dieser Frucht des Geistes, bei denen Menschen, die mit seinem Geist leben, wir haben ihn alle in uns, da gibt es kein Gesetz, wir haben es schon genannt. Mit diesen Worten, da schließt Paulus auch diese Frucht des Geistes ab. Diejenigen, die sich vom Geist der Liebe bestimmen lassen, die brauchen kein Gesetz. Warum? Sie brauchen nichts, was ihnen vorschreibt, wie sie zu lieben haben. Sie brauchen auch nichts, was ihnen vorschreibt, ein Unrecht nicht zu tun. Und dementsprechend heißt es auch in 1. Timotheus 1, Vers 9, dass das Gesetz nicht für Gerechte bestimmt ist. Gerecht sind wir aber allein in Christus. Und nun in Vers 24 aus Galater 5, da sagt Paulus, die Gläubigen, sie kreuzigen ihr Fleisch. Wir kreuzigen das Fleisch. Es gibt nur einen Weg, der uns das Ziel erreichen lässt, im Geist zu wandeln oder uns von ihm bestimmen zu lassen und das dann auch diese Frucht bringt, diese Geistesfrucht, das ist die Kreuzigung des Fleisches. Deshalb schreibt der Paulus in Vers 24, die aber Christus Angehörigen kreuzigen ihr Fleisch und das samt Leidenschaften und Begierden. Und da müssen wir zuerst aber wissen, wir sind in unserem Gnadenstand nach bereits mit Christus gekreuzigt. Das ist schon Fakt. Unser alter Mensch, der ist gekreuzigt, das wissen wir. Was heißt das aber nun? Denn der alte Mensch, er ist ja eigentlich tot. Ja, wenn er tot ist, warum beachten wir ihn dann so sehr? Du, und ich sage das genauso zu mir, du solltest deinen alten Menschen einfach ignorieren. Denn er hat ja nichts mehr zu sagen, er ist tot. Du und ich sollten ständig jede Begierde des Fleisches genauso wie einen Toten ignorieren. Das könnte zum Beispiel bedeuten, Forderungen aus dem Egoismus, dem geben wir einfach keinen Raum. Das machen wir einfach nicht. Und stattdessen fragen wir, Herr, was ist dein Wille? Und diesen Willen setzen wir dann ein, dort, wo eigentlich die mögliche fleischliche Handlung war, setzen wir einfach dort ein, mit der geistlichen Handlung. Und das verherrlicht dann wiederum Gott. Ja, Paulus sagt, rechnet damit, dass ihr der Sünde gegenüber gestorben seid oder tot seid. Das meint er damit. Aber lebt für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Und dann Galater 5, 25 und 26. Wir kommen zum Schluss. Galater 5, 25 bis 26. Da sagt Paulus nochmals, dass wir aus diesem Geist leben sollen. Und dann sagt er in Vers 26, lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, das würde wieder zu Beißen und Fressen führen. Einander nicht herausfordern, noch beneiden. Paulus sagt, wenn wir uns vom Geist bestimmen lassen, dann würden wir nicht anmaßend sein, die eigene Ehre suchen, eben nach leerem Ruhm streben. Es geht um die Ehre Gottes in unserem Leben und da hat sowieso Neid und Streit keinen Platz. Lassen Sie mich diese Geschichte mit dem behinderten Jungen noch einmal kurz aufgreifen. Der behinderte Junge, er heißt Josia Topf. Und heute ist er Kaderathlet in der deutschen Nationalmannschaft beim Schwimmen. Und zurzeit ist er in Tokio an den Paralympics und ist ein Top-Medaillenanwärter. Gott weiß, dass er keine Arme hat und auch viel zu kurze Beine. Und das ist das Wichtigste, dass er das weiß. Und Josia Topfe hat das bezeugt. Es war ihm das Allerwichtigste, dass Gott das weiß. Meine Lieben, wir sind Kinder Gottes und das bleiben wir auch. Aus diesem Stand werden wir niemals fallen. Wenn ein Kind nicht das macht, was die Eltern wollen, und das erlebe ich ja wunderbar, gerade bei unserem Elia, wenn ein Kind nicht das macht, was es sollte, lieben Vater und Mutter das Kind genau gleich. In mir brennt, und das geht allen Eltern genau gleich, in mir brennt die Liebe für meinen Sohn. Und ich will ihn belohnen, wenn ich ihm sage, du erhältst die Schokolade, iss aber den Teller auf. Dann bin ich ja enttäuscht, wenn ich ihm das nicht geben darf. Und glauben Sie, das hat der Mensch aus sich entwickelt, dieses Vater- und Muttersein, wenn wir sowieso als Sünder geboren wurden? Das hat Gott in uns hineingelegt. Er hat dieses Vaterempfinden für seine Kinder. Wir fallen nicht aus diesem Stand heraus. Und wenn wir uns bestimmen lassen von Gottes Liebe und seinem Geist, wenn wir ihn machen lassen, wird Gott mit uns vieles erreichen zu seiner Ehre, was wir im Voraus niemals erwartet hätten. Amen.